Hallo, schön euch zu sehen und es ist eine wirklich interessante andere Perspektive, hier in diesem neuen Gemeindehaus vorne zu stehen, nicht da, sondern hier. Schön, euch vor mir zu haben und ich freue mich, Gemeinde Jesu vor mir zu haben, die so absolut von Gott geliebt ist. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du uns heute erinnern willst, wer wir sind. Danke, Jesus, dass du uns heute neu eine Idee geben willst, was du eigentlich dir gedacht hast mit diesem neuen Leben, das du uns geben möchtest und schon gegeben hast. Ich bitte dich darum, dass du mir all das wieder in Erinnerung bringst, was du mir schon vorher gezeigt hast, damit ich es meinen Geschwistern weitergeben kann. Danke für deine Gegenwart hier. Amen. Ja, remind me who I am. Erinnere mich daran, wer ich bin. Warum müssen wir erinnert werden? Weil wir so schnell vergessen. Weil wir so schnell vergessen, was wir schon einmal gehört oder gelesen haben. Selbst was wir erlebt haben, vergessen wir gerne schon mal wieder. Und deshalb müssen wir erinnert werden. Und es ist gut, dass Gott das tut. Ich habe mir, als ich mir gestern dieses Lied angehört habe, mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, die wir gerade gesehen haben. Da ist dieses Gefühl oder der Gedanke, bedeutungslos zu sein. Da ist die Erkenntnis, ich bin süchtig oder abhängig. Ich komme nicht klar. Ich mache immer wieder, was ich eigentlich nicht will. Ich bin vielleicht nicht legal da, wo ich mich gerade aufhalte. Ich fühle und erlebe mich als Opfer. Nicht handlungsfähig. Ich erlebe mich als zornig, ungütig, unbeherrscht oder schwach. Ich habe den Eindruck, ich werde in meinem Leben ständig verraten. Manchmal fühlen wir uns auch leer, wie so ein Fake. Das kenne ich aus meinem Leben ganz gut. Jetzt haben wir aber vor 14 Tagen schon gehört, als Lennart angefangen hat, mit uns über Identität nachzudenken und darüber, wer wir eigentlich sind in Gottes Augen, schon darüber gesprochen, dass Gott andere Gedanken über uns hat. Und bevor ich da hineingehen möchte, möchte ich etwas wiedergeben, was ich in einem Buch von Daniel Kolender gelesen habe. Das ist der Nachfolger von Reinhard Bonnke. Und da hat in seinem Buch Lebe, bevor es zu spät ist, davon erzählt, dass wenn er über Friedhöfe geht, und gestern sind einige von uns hier über den Friedhof gegangen, weil wir einen alten Bruder von uns, einen Freund von uns unter die Erde gebracht haben, wissend, dass er jetzt im Himmel lebt. Und dass, wenn Daniel Kolender über die Friedhöfe geht, dass er sehr, sehr große Traurigkeit empfindet. Und das gar nicht mal in erster Linie, weil dort Menschen begraben liegen. Natürlich ist das auch traurig. Sondern weil ihm bewusst ist, wenn er über den Friedhof geht, dass da dort auch ganz viel ungelebte Träume beerdigt sind. Pläne, Berufungen, wunderschöne Ideen, Sehnsüchte. Da liegt ganz viel beerdigt, was nie gelebt wurde. Und das macht total traurig, wenn man sich das bewusst macht. Warum steige ich damit ein in diese Predigt? Weil das nicht so sein muss. Zu wissen, aus Gottes Augen, wer wir sind, macht es möglich, in diesen Träumen zu leben, hineinzugehen, mutig zu sein, eben anders zu werden, anders zu sein, wie wir uns im Moment oder früher empfunden haben. Und dann komme ich zu der Frage, an welchem Standort stehe ich heute in meinem Leben? Und dann docke ich an bei dem, was Lennart vor 14 Tagen erzählt hat. Dafür muss man ein bisschen weiter zurück in der Bibel und in der Menschengeschichte. Adam hatte ja den einzigen Fehler begangen, den er im Garten Eden begehen konnte. Er konnte nur eine einzige falsche Entscheidung fällen und diese falsche Entscheidung hat er gefällt. Er hat sich aufschwatzen lassen von Eva. Ich meine, er wusste es ja auch, er hätte ja auch was sagen können, aber sie haben diese Frucht gegessen von dem einzigen Baum, wo Gott gesagt hat, den bitte nicht. Und die Folge davon war, dass Gott gesagt hatte, ihr müsst raus aus dem Garten. Und mir ist wichtig, an dieser Stelle ganz deutlich zu machen, mir liegt oft der Gedanke nahe, dass es eine Strafe war. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass Gott Adam und Eva vor sich selbst schützen wollte. Und er machte das an einer Stelle auch sehr deutlich, aber das ist gerade gar nicht mein Thema. Sie mussten vor den Garten Eden. Sie durften nicht drin bleiben. Und er hatte zu ihnen gesagt, ihr sterbt, wenn ihr die Frucht esst. Sind sie gestorben? Nee, sie haben doch vor dem Garten Eden weitergelebt. Doch, sie sind gestorben. Sie sind gestorben in der Verbindung zu Gott. Die Verbindung zwischen Gott, dem Vater, mit dem sie so inniglich unterwegs war und der ihre Versorgung war und der ihnen alles gegeben hatte und der ihnen alles war in diesem Garten. Die Sicherheit, die sie brauchten, die Gemeinschaft, die sie brauchten, die Versorgung, all das hat er ihnen gegeben, die war abgeschnitten. Und deshalb waren sie jetzt draußen und erlebten ihr Leben, ihre Gegenwart vollkommen anders. Sie erlebten nämlich das da, Adam und Eva mit ihrer Familie erlebten das, was wir auch erleben. Wir erleben uns als Versager, weil wir nicht hinkriegen, was wir möchten. Wir möchten gut sein, wir möchten lieb sein und wir machen tagtäglich die Erfahrung, wir können es nicht. Sie erlebten, dass sie hart arbeiten mussten und nicht einfach mehr so versorgt waren. Der Boden war verflucht. Es wurde schwierig. Vieles war nicht mehr möglich. Sie fühlten sich schuldig. Sie fühlten Scham. All das hatten sie vorher nicht gefühlt. Jetzt, draußen, vor Eden, war das ihre Realität. Und wisst ihr was? Das kennen wir doch. Das ist eine Realität, die uns auch sehr bekannt ist. Und das ist auch der Grund, weshalb wir so viel in unserem Alltag Ja sagen zu diesen Gefühlen und zu diesen Gedanken. Weil sie uns so bekannt sind, so vertraut sind, wie sie sind in uns drin. Es ist eine Realität. Aber die Bibel lehrt uns, dass wenn wir Jesus kennengelernt haben, dass das nicht mehr so sein muss. Weil Jesus Christus gekommen ist, um diese Umstände in unserem Leben, dieses Empfinden, dieses Sein zu verändern. Und wenn ich euch heute hier drei Punkte erzähle, die ganz wichtig sind zum Thema Identität, dann sind das sehr grundlegende Punkte. Und vielleicht mag der ein oder andere von uns denken, das kenne ich alles schon. Und dann wird das schnell mal langweilig. Aber ich glaube, wir sollten, wenn wir diesen Gedanken in uns haben, erst recht genau hinhören. Weil manchmal das, wie wir vorhin schon gerade schon gemerkt haben, was wir vergessen, uns zum Verhängnis wird. Wie also hat Gott das wieder hingekriegt? Was hat sich für uns verändert, wenn wir doch so fühlen, wie wir fühlen und so denken, wie wir denken? Der erste Punkt ist, dass deutlich geworden ist, die Bibel sagt, wir müssen wiedergeboren werden. Was für ein schräges Wort. Wiedergeburt. Beim ersten Mal, als das Thema wurde, hatte Nikodemus auch schon ein Problem damit. Vielleicht kennt der eine oder andere Nikodemus. Nikodemus war von den Pharisäern, ein Oberster des Volkes Israel. Und der hatte ein Gespräch mit Jesus und hat ihn gefragt, ja, wie ist das denn mit dem ewigen Leben? Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, du musst wiedergeboren werden. Und Nikodemus hat gesagt, ey Jesus, das ist echt ein bisschen schräg, soll ich wieder bei der Mama in den Bauch krabbeln? Und dann musste Jesus ihm erklären, was das bedeutet, noch einmal von Neuem geboren zu werden. Von Neuem geboren zu werden. Jede Geburt bringt Leben hervor. Und geboren zu werden, von Neuem geboren zu werden, bedeutet, dass auch neues Leben kommt. Da, wo Adam, der erste Adam, der da jetzt vor Eden, vor der Wonne, Eden heißt übrigens Wonne, vor der Wonne leben musste, draußen, der kein Leben mehr hatte, abgeschnitten war von Gott, dafür ist der neue, der letzte Adam gekommen. Jesus Christus ist gekommen dafür. Die Bibel sagt, Jesus Christus hat diesen ersten Adam ersetzt. Und Nikodemus wurde erklärt, dass mit der Wiedergeburt neues Leben entsteht. Wenn wir unsere Schuld, unser Versagen, all den Müll unseres Lebens, haben wir vorhin auch mit den Kinderliedern gesungen, den Müll unseres Lebens zu Jesus bringen, dann vergibt er uns. Und das weiß jeder von uns. Das haben wir alle irgendwie schon gehört. Ich hoffe, das haben wir alle getan. Unsere Schuld ihm zu geben und dann neues Leben zu empfangen. Neues Leben an dieser Stelle bedeutet, wir sind neu verbunden. Wir haben eine wiederhergestellte Verbindung zum Vater im Himmel. Da ist wieder Leben am Fließen. Und das, obwohl wir vielleicht gerade nicht so empfinden. Ich war bei dem, was sich Wiedergeburt nennt. Der letzte Adam, der gesagt hat, und der uns Recht verschaffen hat, wieder in Eden, in der Wonne leben zu können. Er hat uns das Recht verschafft. Oh Mann, das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil wenn ich geboren werde in Deutschland, ich hieß damals noch Neumann, Dorothee Neumann, dann steht in unserem deutschen Gesetz, was mein Recht ist. Und das ist dann mein Recht. Es ist egal, ob ich nach China gehe, wie Wiebke, oder dass ich irgendwie in ein anderes Land gehe. Es ist auch egal, was ich anziehe oder wie ich mich verhalte. Es ist egal, ob ich mich verstritten habe oder egal, wie ihr mich anguckt. Ich bin Deutsche und habe deutsches Recht und das in der Verfassung garantiert. Genauso ist es auch im geistlichen Leben. Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, Schuld vergeben hat und wir das angenommen haben. Wenn ich das annehme, dann habe ich neues Leben. Es fließt. Neues Leben. Und in dem Moment sieht Jesus, der Vater, sieht uns als Teil seines Reiches. Wir sind versetzt worden. Eins der ersten Dinge, die wir erleben. Ich bin versetzt worden in himmlisches Reich. Ich gehöre in das Reich Gottes. Wow, was für eine Aussage. Neues Leben kommt durch neue Geburt. Ich bin versöhnt. Und ich bin neu verbunden mit dem Vater. Wir sind heute lebendig gemacht und können aus dem Leben leben, das er gibt. Dieses neue Leben, diese neue Geburt, wenn du die erlebt hast oder wenn du die noch erleben möchtest, wenn du noch erleben möchtest, dass all das, was du fühlst, und denkst, gar nicht mehr wahr ist, wenn es so negativ ist. Es bleibt dabei. Ich habe neues Leben bekommen. Die meisten von euch haben neues Leben bekommen durch eine Geburt. Und wer das noch möchte, der kann das noch tun. Und diese neue Geburt bringt uns eine neue Identität. Wir sind nicht mehr, wer wir vorher waren. Weil wir nicht nur etwas bekommen. Wir sind alle ganz viel fixiert darauf, etwas zu bekommen. Vergebung, neues Leben, Gnade, Versorgung, all das, was dieser Adam, dieser erste ausgeschlossene Adam, eben beklagen musste, was er nicht mehr hatte. Und Gott gibt uns das. Gott schenkt uns das. Aber er schenkt uns eben noch ein bisschen mehr. Er lässt uns jemand sein. Er gibt uns nicht nur, damit wir mehr haben, sondern er lässt uns jemand sein. Wir tun Dinge und hoffen dann darauf, dass wir jemand sind. Oder wir tun Dinge und dann sprechen wir über uns aus, wer wir sind. Wir können das sogar beobachten in unserer Erziehung an den Kindern. Da tut ein Kind etwas Böses und dann kommen die Elternteile und sagen, du bist böse. Ist das die Wahrheit? Nein, es ist nicht die Wahrheit. Das Kind hat etwas Böses getan, aber es ist nach wie vor ein geliebtes Kind des Vaters im Himmel. Das ist die Realität. Wir sind also gewohnt, unser Sein zu bestimmen durch das, was wir tun. Es ist aber nicht die Wahrheit, weil Gott schaut uns an und sagt über uns, du bist mein Kind. Und wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, dann sagt er sogar, du bist von mir versorgt. Du bist geheiligt. Du bist in mein Reich versetzt. Ich liebe dich unfassbar. Du gehörst zu mir, all das sagt er. Ich werde also nicht über das meine Identität bekommen, was ich tue, sondern ich lebe aus der Identität. Ich weiß, wer ich bin. Ich darf das nehmen, was er gesagt hat. Und dann tue ich das, was daraus entsteht. Weil wir nämlich alle das ausleben, was wir glauben. Manchmal erleben wir das, dass wir Menschen treffen, denen wir schon ansehen können, dass sie nicht gut über sich selber denken. Sie werden leben, so wie sie über sich selber denken. Wenn ich denke, ich kann das nicht, wie soll ich dann losgehen und siegreich leben? Kann ich nicht, weil ich von mir selber glaube, ich kann das nicht. Vielleicht kann ich mir das Schritt für Schritt erarbeiten, ein Stück weit, aber ich kann es nicht, weil ich es nicht glaube. Und kein Mensch kann sich auf lange Sicht richtig in dem Sinne verhalten, wie er nicht über sich denkt. Also ich muss, wenn ich ein bestimmtes Verhalten tun will, glauben, dass ich es kann. Ich muss eine gute, positive Sichtweise von mir haben. Und dann kommt was ins Spiel, was wir auch super gut kennen. Ich habe verstanden, ich bin Kind Gottes. Ich habe verstanden, ich bin geliebt. Ich habe verstanden, ich gehöre zur Gemeinde Jesu. Ich gehöre irgendwo zu. Und es ist gut so. Und dann kommen Erlebnisse und Gedanken. Und ich merke, dass das alles in Frage gestellt wird. Ist das wirklich wahr? Das war doch nur ein Irrtum. Das wird mir doch jetzt gezeigt, dass das gar nicht so ist. Meine Gefühlswelt spielt verrückt. Meine Gedanken sind negativ und kreisen sich immerwährend um die Dinge, die geschehen sind. Und an dieser Stelle machen wir uns selten bewusst, dass wir, zumindest wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, ab sofort einen Feind haben. Jemand, der uns nehmen möchte, was uns zugesprochen wurde. Und wisst ihr was? Dieser Feind Gottes kann unseren Stand nicht verändern. Er hat keine Chance, dieses Leben, dieses geistliche Leben, die Beziehung, die ich zu Gott leben kann, die Liebe, die er mir gegeben hat, kann er nicht nehmen. Er kann meinen Stand nicht verändern, so wie mir keiner nehmen kann, dass ich Deutsche bin. Nicht möglich. Aber was der Feind eben doch, den man Teufel nennt, doch tun kann, ist, uns um unser Erbe zu betrügen. Auch etwas, was mir im realen Leben als Deutsche passieren kann. Ich kann betrogen werden und am Ende nicht bekommen, was mir zusteht. In meiner Beziehung zu Gott kann mir das passieren, wenn ich den Lügen glaube, die Satan spricht. Und die sind in meinem Kopf. Sie kommen in meinen Kopf durch Gedanken. Und ich mache oft den Fehler, diese Gedanken für meine Gedanken zu halten. Ich denke, das bin ich, so bin ich. Aber das muss gar nicht sein. Manchmal, und jetzt lass mich ein drastisches Wort benutzen, wird mir ins Gehirn geschissen. Ich sage das gerne, weil ich manchmal denke, da ist so viel Scheiß drin, wirklich so viel Mist drin in meinem Kopf. Und ich kann manchmal nicht unterscheiden, bin ich das? Ist das aus meinem Inneren gekommen oder ist das von außen? Ist das der Teufel? Ist das, werde ich da versucht zu glauben, was Mist ist? Und ich kann das nur prüfen, wenn ich mich auskenne, wenn ich weiß, was über mir ausgesprochen worden ist. Dritter Punkt. Dieses neue Leben, was ich durch eine Wiedergeburt erlebe, durch das Ja-Sagen zu Jesus, bringt mir einen neuen Titel. Paulus fängt seine Briefe an mit "an die berufenen Heiligen". Wow. Habt ihr euch das schon mal auf der Zunge zergehen lassen? An die berufenen Heiligen. Hört sich krass an. Also ich habe mich in der Öffentlichkeit noch nie Heilige genannt. Könnte auch komisch kommen. Und Paulus schreibt interessanterweise nicht, dass wir berufene Heilige sind durch harte Arbeit, durch Mühe, durch Anstrengung, durch all das, was wir versuchen. Sondern er schreibt, wir sind berufene Heilige, gerufen, heilig zu sein. Es geschieht also nicht durch gute Lebensführung oder durch Reife, wie wir manchmal denken, sondern dadurch, dass wir gerufen sind, an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Platz zu leben. Und das ist eben nicht der Platz, an dem Adam vor Eden gelebt hat, wo er seine Zelte aufgeschlagen hat, sondern Gott ruft uns, dem zu glauben, was er über uns ausgesprochen hat. Und das ist doch bestimmt, dass wir aus Gnade gerettete Sünder sind. Nein, wir sagen das oft. Ich habe das schon ganz, ganz oft gehört. Begnadete Sünder. Ja, wir können Gnade nehmen. Gnade über Gnade. Ich habe in meinem Leben ganz viel Gnade empfangen. Deshalb liebe ich Jesus. Ich gehöre ihm. Aber ich bin kein aus Gnade geretteter Sünder. Warum nicht? Weil ich Heilige bin. Nirgendwo in der Bibel steht, dass ich Sünder bin. Sondern es steht in der Bibel, dass wir Sünder waren. Vergangenheit. Menschen, die ohne Jesus, die ihn nicht kennengelernt haben, die Gott noch keine Beziehung zu Gott haben durch diese Wiedergeburt, die nennt Jesus, also die sind in der Bibel entweder Gottlose genannt worden, nicht weil sich das negativ anhören soll, sondern weil es bedeutet, sie leben ohne diese Beziehung zu Gott. Auch da tendieren wir dazu, es negativ zu sehen. Nein, es ist eine Sachbeschreibung, es wird ohne Gott gelebt. Und beim Sünder ist es so, ich bin nicht Sünder, sondern ich sündige manchmal. Also bin ich eine Heilige, die manchmal sündigt. Und das geht euch genauso. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, die mir immer wieder auffällt und die ich manchmal ganz schwierig finde, ist, dass wir gerne um unsere Erfahrung herum Theologie bauen. Also, dass wir um unsere Erfahrung, um unser Gefühl und um unsere Gedanken. Und weil das ja nicht so funktioniert, wie ich das in meinem Leben erlebe und weil sich das für mich so anfühlt, kann das ja gar nicht so genau stimmen, was Gott gesagt hat. Wenn ich also weiß, ich bin geliebt von Gott, weil es die Bibel sagt, ich es aber nicht fühle und die Gedanken immer wieder kommen, dass ich dann dazu tendiere, Gott mit Argusaugen anzuschauen und zu sagen, na, meinst du wirklich auch mich? Und dann fängt das an, dass ich Gott schlecht mache, dass ich Gott hinterfrage, dass ich kritisch bin. Und er ruft uns heute an diesen Ort, zu glauben, was er gesagt hat. Zu bejahen, was er gesagt hat. Nicht an dem Ort zu leben, wo ich sage, ja, es ist alles so schwierig, es ist alles so schlecht, es ist alles so, wie ich denke und fühle, sondern zu sagen, nein, Gott hat recht, er hat die Wahrheit gesagt, er liebt mich und uns, er sieht mich als Heilige, ich empfinde mich nicht als heilig, aber ich bejahe jetzt, was Gott gesagt hat, damit ich genau diese Identität begrüße und nehme und dann losgehe und ich anfange, mich zu verhalten dementsprechend, weil so ist das, was sich Gott gedacht hat. Lass uns also bitte nicht anfangen, Theologie zu bauen um ein Gefühl oder um Gedanken, sondern lass uns den Standard nehmen, den die Bibel sagt und den sie hochhält. Was sie sagt, ist die Wahrheit. Nicht meine Gefühle und nicht meine Gedanken. Und ein letzter Gedanke zu diesem dritten Punkt. Es ist kaum zu glauben, aber die Bibel ruft uns, im Allerheiligsten zu leben. In Eden zu leben, in dieser Wonne zu leben. Wir können es immer gar nicht vorstellen, aber Gott hat das ernst gemeint. Er hat alles, Jesus hat alles durch sein Sterben, was wir bald feiern, hier Ostern, Karfreitag, Auferstehung, alles, was Adam in Eden verloren hat, durch diese eine Entscheidung, die er gefällt hat, hat Jesus Christus wieder zurückgeholt. Alles. Also ich habe Zugang zu Jesus, Zugang zum Vater. Und ich kann wieder in der Wonne leben, in der Freude leben. Es gibt ein Leben in Freude. Können wir das glauben? Können wir das nehmen? Können wir das bejahen? Berufen, wieder in Eden zu leben. Standortwechsel. Ich möchte uns einladen, heute einen Standortwechsel vorzunehmen. Weg von diesem, ich sage ja und ich stimme damit überein, identifiziere mich mit den Gefühlen, den Gedanken und den negativen Erfahrungen hin zu dem, ich bejahe, ich stimme damit überein mit dem, was Gott gesagt hat. Und damit das ganz praktisch werden kann, habe ich euch Arbeitsmaterial mitgebracht. Weil das können wir jetzt gerade hier nicht machen. Ich habe euch ein Lesezeichen mitgebracht. Ich finde, das ist kein Lesezeichen, weil es viel zu groß ist für ein Lesezeichen. Ich finde, das ist Arbeitsmaterial. Und ich finde das total genial, weil auf diesem Lesezeichen ganz viele Aussagen der Bibel stehen, was ich alles bin, was Gott denkt, was ich bin. So, und jetzt komme ich mal ganz praktisch dazu, dass ich vielleicht denke, ich bin nichts wert. Und dieser Gedanke und dieses Gefühl mir immer wieder in hochkommt. Und wisst ihr was, ich kenne das, das kenne ich sehr, sehr gut. Bedeutungslos, wertlos zu sein. Und dann steht hier in Kolosser 1, aber ich bin befreit von der Herrschaft der Finsternis, beziehungsweise eigentlich meine ich teuer erkauft und gehöre nun zu Gott. Ich bin teuer erkauft, ich war einen großen Preis wert. Kann ich das glauben? Kann ich es einfach nehmen und sagen, das halte ich jetzt dem Gefühl gegenüber? Ich habe vielleicht den Gedanken, wie wir vorhin in dem Lied gehört haben, ich bin ein Opfer. Ich empfinde mich als Opfer, weil mir schlimme Dinge passiert sind Und er nennt mich siegreich, stark. Ein Freund nennt er mich, für den er alles gegeben hat. Ein Überwinder, mehr als ein Überwinder bin ich durch den, der mich geliebt hat. Das ist die Wahrheit. Und wir brauchen die Wahrheit als Ersatz für all den Müll, den wir in unseren Gefühlen und in unseren Herzen haben. Was für Christus gilt, das gilt uns auch. Die Bibel sagt, all das, was er erkauft hat, gilt für uns. Wow. Dann darf ich das also nehmen und mich erinnern lassen. Remind me who I am. Damit haben wir angefangen mit dem Lied. Erinnere mich, wer ich bin. Ihr Lieben, wir können nur erinnert werden an etwas, was wir mal gewusst haben. Ich kann nur vergessen, was ich einmal gewusst habe. Also ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir wissen, wie Gott über uns denkt. Und ich möchte Schluss machen mit ein paar Anregungen, was ihr tun könnt, damit das in euch lebt. Und damit der Heilige Geist, wenn das mal gerade verloren geht oder vergessen wird, erinnern kann. Wie kann das also praktisch werden? Zuallererst einmal bin ich herausgefordert, dieses Wort zu bejahen, diese Inhalte zu bejahen. Zu sagen, ja, ich gebe dir recht, Gott. Ich empfinde anders, ich habe es anders erlebt, aber ich entscheide mich, weil du Gott bist, sage ich ja zu dem, was du gesagt hast. Identifikation, praktisch ist das. Ich sage ja zu dem, was er gesagt hat. Zweitens, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, das Wort Gottes zu personalisieren. Vielleicht ein blödes Wort, aber sehr, sehr hilfreich. Wenn ich denke und empfinde, ich war schon immer so und das passiert mir immer wieder und das ist ganz gruselig, dann steht hier geschrieben, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist Neues geworden. Ich bin also schon lange nicht mehr die Alte, sondern ich bin neu geworden. Und das funktioniert, indem ich mir das bewusst mache, dadurch, dass ich meinen Namen einsetze. Er meint mich. Ich kann meinen Namen einsetzen. So lese ich manchmal ganze Abschnitte in der Bibel. Setzt euren Namen ein bei der Aussage, die Jesus getätigt hat, die im Wort Gottes steht. Er hat mich gerettet aus der Macht der Finsternis. Ich bin nicht mehr ausgeliefert und versetzt in das Reich seines Sohnes. Ich habe ihn aufgenommen. Mir gab er das Recht, Kind Gottes zu sein, weil ich an seinen Namen geglaubt habe. Drittens, ist das Wort, verstoffwechsle es. Es gibt ja ganz komische Sachen, die in der Bibel stehen, wo? Herausfordernd, manchmal schräge Sachen. Also da hat Jesus mal gesagt, ihr sollt mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Das ist crazy. Es hört sich schräg an. Aber genau das, was ich jetzt da sage, meint es. Ich soll das Wort nehmen und soll es kauen, darüber nachdenken und es immer wieder lesen. Und dann verstoffwechsle ich das, dann wird das ein Teil von mir. Darüber nachdenken. Viertens, sprich es aus. Laut. Die Bibel lernt uns, dass Worte Macht haben. In den Worten liegt Leben und Tod. Also, sprich das Gute aus. Ich übe mich darin, nicht mehr jedes Gefühl und jeden Gedanken auszusprechen, sondern mich daran zu erinnern, was er gesagt hat. Und als drittes, fünftes, letztes, bitte doch Gott darum, diese guten Nachrichten, all das Gute, in dein Herz einzuprägen. Wir leben in einer Zeit, in der Tätowierungen mega modern sind. Und selbst Christen lassen sich halt christliche Motive tätowieren mittlerweile. Tätowieren bedeutet ja eigentlich nur, dass etwas, was erhalten bleiben soll, unter die Haut gemalt wird. Und man kann da nichts mehr tun. So, waschen, schrubben, wie auch immer, kann nicht mehr weggehen. Ist das nicht ein gutes Ziel, dass wir Gott darum bitten, dass er seine Wahrheiten so in unser Herz prägt, so in unser Leben hineinprägt, dass es nicht mehr weggehen kann? Dass es eingeprägt, eintätowiert ist und es dann für immer bleibt. Am Schluss möchte ich euch einladen, den Standort zu wechseln. Ich weiß nicht, wo jeder von euch gerade unterwegs ist. Noch bei dem neben Eden und wir luschern rüber und meinen, es muss besser werden. Es war früher viel besser. Oder bin ich schon an dem Ort, wo ich sage, ich bejahe, ich sage, das soll in meinem Leben gelten, du hast recht, Gott. Unter uns sitzen viele Menschen, die lange schon Christen sind, lange Kinder Gottes sind und trotzdem immer noch bei dem ersten Adam leben. Vielleicht möchtest du heute den Standort wechseln. Und mehr mit dem unterwegs sein, was die Bibel gesagt hat, wer du bist. Und falls wir Menschen unter uns haben, die das noch nicht verstanden haben, wer Jesus überhaupt ist und was er für dich getan hat, vielleicht weißt du noch gar nicht, wie du von Gott angesehen wirst. Vielleicht hast du auch noch nie Jesus deine Schuld bringen können und sagen können, ich kann Freiheit erleben von Scham und Schuld. Vielleicht ist Jesus noch ein fremder Mann. Dann lade ich dich ein. Frag Menschen hier aus dieser Gemeinde. Frag, an wen glaubt ihr da? Warum glaubst du? Frag, sei neugierig und streck dich aus danach, diesen Jesus kennenzulernen, weil durch Jesus Christus, durch den Sohn Gottes und das, was bei Karfreitag passiert ist, dadurch bekommst du Verbindung zu dem Vater, zu Gott, neues Leben, prickelndes Leben mit ganz viel Freude. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt dafür, dass du hier bist. Ich danke dir für das neue Leben, das du uns anbietest und das viele von uns schon angenommen haben. Ich bitte darum, dass du uns, die wir schon lange mit dir unterwegs sind, neu entfachst, neu Freude schenkst darüber, dass du uns so liebevoll anschaust. Und für die Menschen, die unter uns sind, die dich noch nicht kennen, Herr, ich bete darum, dass sie sich ausstrecken nach dir und dich kennenlernen dürfen, weil du so wunderbar und so herrlich und so gut bist. Vielen Dank für deine Gegenwart. Amen.